Hallo Marlene.
Hallo Paul.
Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Und wie geht's denn dir?
Gut, danke schön. Wir nehmen gerade zum ersten Mal, oder ich nehme zum ersten Mal meinen eigenen Vierwändler auf. Das ist für mich jetzt eine kleine Premiere, aber es gefällt mir eigentlich ganz gut. Wir sitzen hier in meinem Wohnzimmer, sind Blumen auf dem Tisch und wir wollen über Drogen reden.
Ja, und es ist wirklich sehr gemütlich, finde ich auch.
Dankeschön, das freut mich. Ich habe tatsächlich leider so ein kleines Malheur ja mit meiner Wohnung, weil ich direkt an der S-Bahn wohne. Und die S-Bahn an sich ist auch nicht so das Problem, sondern eher die Oberleitung, die da drüber schwirren. Und also die Audio-Füchse unter euch hören es vielleicht. Sie haben ein ganz leichtes Flirren in der Aufnahme. Im Idealfall kriege ich es gleich an der Postproduktion weg. Wir bleiben gespannt. Wir wollen uns heute ein bisschen über Drogen unterhalten. Denn
immer gerne.
Du bist, kann man das sagen, dann Drogenexpertin?
Also ich glaube, es gibt Leute, die sind noch viel größere Experten als ich, aber ich arbeite und schreibe viel und recherchiere viel zum Thema Drogen.
Wie kam es dazu? Was war der Punkt, dass du sagst, ich will mich diesem Thema beruflich zuwenden?
Das ist fast schon so ein bisschen ein Klischee, weil ich habe wie ganz viele andere Leute auch 2019 Michael Pollans Buch How to Change Your Mind gelesen. Und das hat mich ziemlich fasziniert. Da geht es um Psychedelics und um die Forschung zu Psychedelics und ein bisschen die Geschichte auch der Forschung. Und irgendwie, ja, ich dachte, okay, da ist einfach total viel Potenzial drin in diesem Thema. Und habe dann einfach angefangen, dazu zu arbeiten und habe mich dann natürlich auch gefragt oder mit der Frage befasst, warum sind Psychedelics eigentlich verboten, obwohl sie doch eigentlich auch heilsamen Nutzen haben. Und dann kommt man relativ bald bei der Prohibitionsgeschichte raus und dann denkt man sich, umso länger man sich damit befasst, irgendwann so, Moment mal, hier stimmt irgendwie gar nichts und irgendwie gibt es keine Logik und irgendwie bringt es nichts und warum ist es eigentlich so? Und dann kommt so eins zum anderen.
Natürlich die Nachfrage natürlich nochmal spannend, ob es nicht auch, sagen wir mal, auch eine persönliche Interesse auch noch halt war oder ist du wirklich jemand, der den sozusagen den Zugang zu dem Thema rein über diese intellektuelle Ebene gefunden hat?
Also meinen journalistischen Zugang habe ich tatsächlich so gefunden, aber ich will jetzt nicht so mega im Detail auf meine eigene Drogengeschichte eingehen, auch deswegen, weil das ja sehr stigmatisiert ist, interessanterweise. Also wäre ich jetzt irgendwie Sportreporterin und würde Sport machen, dann hätte irgendwie keiner was dagegen und alle würden denken, ah ja, die kennt sich voll aus, so. Aber bei Drogen ist es immer so ein bisschen schwierig, da diskreditiert man sich sehr schnell selber, wenn man über seine eigenen Drogenerfahrungen spricht. Also übertragen auf Sportreporter müsste ich so sagen, so Sport ist Mord.
Kann man sich was wehtun, kann was reißen.
Ja, genau. Aber also ich würde sagen, ich habe schon eine Jugend hinter mir, in der Drogen auch in meinem Freundeskreis auf jeden Fall eine Rolle gespielt haben. Ich glaube, ich habe relativ viele Sachen ausprobiert. Das allermeiste davon auch verworfen wieder. Ich glaube, ich habe da nicht so Berührungsängste.
Also ich würde mich tatsächlich sehr freuen, wenn wir uns auch von diesem Klischee so ein bisschen verabschieden können, weil die Ironie ist ja immer, ich glaube, 50% aller Menschen nehmen Drogen oder letztendlich eigentlich noch viel mehr, weil wir diese Alltagsdroge Alkohol doch sehr locker hier handhaben in Deutschland. Es darf überall Werbung gemacht werden. Es ist gar kein Problem, dass die Bundesliga von einem Bierhersteller gesponsert wird. Wir haben Nikotin hier legal erhältlich, auch Nervengift, was auch ganz schön immense Schäden verursacht. Ich bin sehr froh, dass ich vor 2 Jahren mit dem Rauchen endlich aufgehört habe und da auch trotz einer Reise nach Kiew ins Kriegsgebiet auch nicht wieder angefangen habe, wo ich zum ersten Mal wirklich dachte so, oh, jetzt eine Kippe wäre schon irgendwie ganz nice.
Ich habe auch schon gelesen, dass es im Vergleich zu anderen Drogen Nikotin die abhängig machendste Droge ist. Und Alkohol, es gibt so eine, ich weiß nicht, ob du Dr. David Nutt kennst, ist auch ein ganz großartiger Name für jemanden, der sich mit Drogen befasst. Der ist aus Großbritannien und der hat sozusagen die Gefährlichkeit aller Drogen untersucht nach verschiedenen Kriterien, körperlich, sozial, im Umfeld, im Umgang mit anderen und so. Und Alkohol ist einfach die gefährlichste Droge von allen, vor Heroin und allen möglichen anderen. So, also
extremes Abhängigkeitspotenzial auch, ne? Also die Alkoholsucht ist nicht lustig. Ich habe mit meinem Chemiekurs damals ein Treffen der anonymen AlkoholikerInnen besucht.
Ah, echt?
Das hat reingehauen auf jeden Fall.
Okay. Ich finde halt die Zahlen so krass. Ich habe das vorhin extra nochmal nachgeguckt irgendwie. Ich glaube, wir haben im Jahr, pro Jahr in Deutschland 74.000 Leute, die an Alkoholkonsum oder den Folgen von Alkoholkonsum sterben. 74.000. Und wenn du dir dann anguckst, wie viele Leute insgesamt sozusagen unter Drogentote fallen, das sind auch natürlich zu viele, aber das sind 1.800. Und ich meine, die Relation ist schon verrückt.
Und das sind alle anderen Substanzen zusammen?
Alle anderen Substanzen zusammen.
Und bei Cannabis wird es wahrscheinlich dann null sein. Zumindest ja, diese, so eine Droge sehr schwierig, sich überzudosieren und nahezu unmöglich.
Ja, ja, das auf jeden Fall, wenn dann sind es halt irgendwie vielleicht nachgelagerte Suizide oder irgendwie sowas. Und das ist natürlich auch überhaupt nicht lustig und einer, also jeder ist zu viel so, aber trotzdem ist die Relation einfach verrückt.
Nun haben wir ja die schöne Situation, dass Cannabis zumindest jetzt inzwischen freigegeben werden soll. Es gab einen Plan in der Ampel, im Koalitionsvertrag der Ampel, tatsächlich eben aber auch den gewerblichen Handel damit zu gestatten. Das hat jetzt so nicht richtig geklappt. Es wird jetzt wieder so ein typischer deutscher Mittelweg nach dem Motto, wir machen eine Reform, aber nicht so richtig und wir können das halt irgendwie nicht so richtig in Deutschland. Also progressiv ja, aber halt immer nur so ein bisschen.
Ja, aber das ist so ein bisschen der Spin, aber ich sehe das ehrlich gesagt überhaupt nicht so. Ich war auch, als ich das gehört habe mit diesem Zwei-Stufen-Modell und so, dass man erst irgendwie entkriminalisiert und diese Cannabis-Clubs macht und dann diese Modellprojekte, dachte ich auch so, was ist das denn jetzt irgendwie? Kriegen wir es nicht auf die Kette? Ich war bei dieser Pressekonferenz von Özdemir und Lauterbach. Und also ich meine, natürlich, die sind Politiker und die müssen natürlich immer alles irgendwie so erklären, dass es am Ende gut für sie aussieht. Das ist mir schon klar. Aber irgendwie fand ich die Argumentation, die sie gebracht haben oder die Lauterbach gebracht hat, nachvollziehbar. Und zwar, es war ja schon vorher klar, okay, der ist irgendwie nach Brüssel gefahren und hat da Gespräche geführt. Mit wem genau, weiß ich nicht, weil dazu sagt er auch nicht so richtig viel. Aber vermutlich mit den Leuten, die zu dieser Entscheidung irgendwie was zu sagen haben. Und es klang so, als wenn das Ergebnis dieser Gespräche gewesen wäre, dass die halt gesagt haben, ja, kannst du schon machen, aber mach halt nicht irgendwie den großen Hauruck-Move so, dass du so viele Leute gegen dich aufbringst, sondern versuch doch mit diesen Modellprojekten irgendwie handfeste Wissenschaft zu machen und das irgendwie gut zu evaluieren und auch wissenschaftlich zu begleiten. Und dann hast du sozusagen auf wissenschaftlicher Basis die Argumente dafür, um dann eben das nicht nur in Deutschland durchzusetzen, sondern, und das finde ich total wichtig, quasi auch auf der EU-Ebene generell sich die Cannabis-Politik anzugucken. Also das sind jetzt meine Worte, ja, das hat er nicht so gesagt, aber so habe ich das interpretiert. Und das finde ich keine so schlechte Idee, weil die Drogenpolitik, wie ich vorhin schon gesagt habe, die macht überhaupt keinen Sinn. Und ich finde es, glaube ich, besser, nicht nur jetzt eine Sache so rauszunehmen und die irgendwie zu legalisieren, sondern eher so grundsätzlich über Drogen nachzudenken. Und dazu ist Wissenschaft, ehrlich gesagt, total gut und wichtig, weil es gibt zu vielen Sachen keine Daten.
Also die Idee ist so ein bisschen, Lauterbach macht jetzt so eine halbe Legalisierung. Wir versuchen, das können wir auch nochmal im Detail nochmal besprechen, die Idee ist, dass bis zu 25 Gramm erstmal sowieso Besitz komplett straffrei sind, sondern dem jetzt unter diese Eigenbedarfsregelung fallen. Eigenbedarf gab es ja davor auch schon, war allerdings halt nicht im Gesetz gegossen, sondern einfach nur Erfahrungswerte innerhalb der Polizei. Gab tatsächlich mal eine herrliche Situation, dass ich mit der Bundestagspolizei ein bisschen Stress hatte. will jetzt nicht so in die Details gehen, aber das Spannende ist tatsächlich. Hast du im Bundestag gekifft? Nein, ich habe nicht im Bundestag gekifft. Das kann ich tatsächlich mit absoluter Sicherheit verneinen, auch wenn es sehr lustig gewesen wäre. Nein. Aber die Ironie tatsächlich ist, die Bundestagspolizei untersteht eben dem Bund. Mhm. Und im Bund gibt es keine Eigenbedarfsregelung. Ja. Wären jetzt Landespolizisten das gewesen, hätten die gesagt, ja, tschüss. Also was dafür fangen wir doch jetzt nicht hier, dafür machen wir doch keine Anzeige. In dem Fall musste ich es dann tatsächlich, also natürlich so wie immer, es kommt da halt dann ein Brief, oh, das ist na. Sie Schlingel, das ja. Können wir aber so nicht machen. Und dann wird es natürlich bis sofort zu den Akten gehen. Also ja. Natürlich sofort, ne? Also ja. Wenn das jetzt halt keine großen Mengen sind, also diese 25 Gramm gelten bundeseinheitlich für alle und eben die Abgabe in sogenannten Social Clubs. Ich habe mal Urlaub in Spanien gemacht und dort ist es schon seit Jahren Gesetz und läuft genauso ab, dass man sich in diesen Clubs anmeldet, kleine Aufnahmegebühr meistens dann bezahlt und dort halt eben dann zum Selbstkostenpreis das Cannabis beziehen kann. Da muss man ja nun eigentlich sagen, wo ist denn dann jetzt der Modellversuch? Diese Modellversuche gibt es ja anscheinend schon. So wie ich dich jetzt verstehe, ist ja so die Idee, wir machen es ja erstmal so, um dann eine wissenschaftliche Datenbasis zu haben, um dann im nächsten Schritt das komplett zu legalisieren. Sehe ich jetzt allerdings halt schon ein bisschen als Problem, weil es ist ja nicht das erste Land, das jetzt Cannabis legalisiert.
Also ich glaube, der große Unterschied ist, dass ja trotzdem sowohl bei den Social Clubs oder den Cannabis Clubs, Lauterbach hat ja gesagt, wir sollen sie nicht Social Clubs nennen, weil man dort nicht kiffen darf. Man darf da nur sein Gras holen, aber man darf nicht kiffen. Also es ist noch nicht ausgemachte Sache, aber das wollte er gerne, deswegen Cannabis Clubs. Okay. Aber ich will jetzt ja auch nicht die Pressesprecherin von Lauterbach sein. Aber
Cannabis-Sprecherin,
genau. Das will ich mir auch nicht anmaßen. Aber also ich glaube, der große Unterschied ist, dass in beiden Sachen, also sowohl mit den Cannabis-Clubs als auch in den Modellprojekten, auch der Anbau und die Distribution trotzdem sozusagen kontrolliert ist. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, also ich glaube, das ist in Spanien nicht so. Da ist doch nach wie vor der Anbau illegal, oder?
Wenn du das sagst, dann glaube ich dir das sofort.
Ich weiß es ehrlich gesagt
nicht. Was mich halt so ein bisschen wundert, ist, dass es ja nun eigentlich ja nicht an der Datenbasis liegen kann, weil die Datenbasis gibt es ja auch zum Beispiel auch schon aus Bundesstaaten wie Kalifornien oder Oregon, wo das bereits legal ist.
Nee, aber das Ding ist, und da gibt es auch irgendwie so einen Aufruf von einer ganzen Reihe von WissenschaftlerInnen, die sich damit auskennen, du musst halt so eine wissenschaftliche Erforschung im Grunde schon anfangen, wenn es noch nicht legal ist, weil sonst hast du keine Vergleichsdaten. Ich glaube, dass es in Kanada ein ziemliches Problem war, dass sie eben viele Sachen einfach gar nicht auswerten und erheben konnten, einfach deswegen, weil sie sozusagen nicht wussten, wie es in der Illegalität war. Also eine gut aufgesetzte Studie fängt jetzt schon damit an. Und das heißt, du brauchst schon auch irgendwie einen zeitlichen Vorlauf, weil sonst hast du kein Vorher-Nachher und dann kannst du viele Sachen nicht rausfinden.
Siehst du das als eine mögliche oder als wahrscheinlich an, dass dieses aktuelle Gesetzesvorhaben dann auch wieder in einer möglichen Nachfolgeregierung, vielleicht unter CDU-Führung, auch wieder komplett gestrichen werden kann?
Gott, da will ich gar nicht drüber nachdenken, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, wenn du dir irgendwie diese Geschichte mit Wissing und dem Verbrenner aus anguckst, also mit dem Verbrennermotor, ich halte alles für möglich. Aber
oder das in Anführungsstrichen Heizungsverbot, was gerade diskutiert wird. Klar, kompletter Quatsch.
Aber konservative Politiker können viel Quatsch machen, aber ich weiß nicht, also da macht man sich ja auch ein bisschen lächerlich, wenn man da irgendwie so einen großen so großes Aufhebens gemacht hat und Studien und so weiter und dann kippen die das wieder. Ich glaube auch, dass da am Ende wahrscheinlich so eine Wirtschaftsmacht dahinter stecken wird. Also das sind ja handfeste wirtschaftliche Interessen, das ist eine ganze Industrie, die da entsteht. Und das ist ja eigentlich auch im Interesse von konservativen PolitikerInnen normalerweise.
Also, dass man ein Business draus macht, meinst du?
Genau, dass man ein Business draus macht, dass man Steuern einnimmt, dass irgendwie man sich um mittelständische und kleine und auch größere Unternehmen kümmert, müsste ja eigentlich total auf der Linie von Konservativen liegen auch. Insofern weiß ich nicht, ob sie das dann wieder rückgängig machen.
Es ist so ein bisschen ja auch die Frage, woran es jetzt, also was genau jetzt die rechtlichen Gründe waren. Wie du jetzt halt sagst, dass sozusagen in der EU es da zumindest große Vorbehalte gab. Die Lage der Nation, für die ich ja auch arbeite, wo ich natürlich jetzt nicht so ganz ganz unabhängig bin, wenn ich die zitiere. Allerdings haben die zumindest dann doch ganz sehr, so sehr große juristische Zweifel gehabt an dieser Darstellung. Denn es gibt eben diesen sogenannten EU-Rahmenbeschluss, der eben regelt, dass jegliche Form des illegalen Handels mit Drogen unter Strafe zu stellen ist. Außerhalb, es gibt eben eine entsprechende juristische Berechtigung, diesen Handel durchzuführen. Und das hätte man natürlich halt dann, das wäre wahrscheinlich halt dann eben so ein Juristen-Hickhack geworden. Wie formulieren wir das jetzt so sauber, dass es eben dann auch rechtskräftig ist? Wie sieht es denn zum Beispiel in Holland aus? Da gibt es ja zumindest in Amsterdam eben diese Coffeeshops. Die müssen ja auch dafür irgendeine Form von gesetzlicher Regelung damals gefunden haben.
Ich kann ja nicht ganz genau sagen, wie die rechtliche Regelung in Holland ist, aber es ist irgendein Graubereich in Holland und auch da hast du ja das Problem, dass der Handel nicht geregelt ist. Also in Holland, die Coffeeshops beziehen ihre Sachen auch aus dem illegalen Markt und ich glaube, das Problem in der EU ist ja eben der Handel, wenn du den legalisierst. Und also Holland macht ja genau das Gleiche wie Deutschland. Die haben ja auch schon jetzt Modellregionen aufgesetzt, aus genau demselben Grund, wenn du mich fragst, eben einfach auch um Daten zu bekommen und dann eben bessere Argumente an der Hand zu haben. Und ich kenne auch dieses Gutachten, auf das sich das bezieht. Und das ist eben, also das sind hoch angesehene StrafrechtsprofessorInnen aus Holland. Mhm. Und die erzählen bestimmt keinen Quatsch, aber wie es halt immer so ist, bei Jura und bei JuristInnen. Man kann Dinge so und so auslegen. Und ich meine, es gibt auch ein Rechtsgutachten des bayerischen Gesundheitsministers, oder der hat das in Auftrag gegeben bei jemandem. Und das kommt zu dem gegenteiligen Schluss, nämlich, dass das irgendwie alles strafrechtlich nicht geht. Ich glaube, das Problem ist, dass quasi die Wurzel dieser ganzen Prohibitionspolitik liegt nicht in der EU, sondern die liegt auf der Ebene der Vereinten Nationen. Und die EU hat diese Gesetze der Vereinten Nationen unterzeichnet. Aber man müsste sich dann wahrscheinlich irgendwie in einem größeren Schritt noch mal eher mit den gesetzlichen Regelungen der Vereinten Nationen auseinandersetzen.
Du spielst auf das Übereinkommen des unerlaubten Suchtstoffverkehres der United Nations an, gehe ich von aus.
Ich glaube, dass es so heißt, ja.
Ja. Das bringt mich dazu zum nächsten Punkt, nämlich diese Drogenprohibition, die ja eine sehr lange, ich würde auch sagen, ziemlich rassistische Hintergrundgeschichte hat. Kannst du uns da so ein bisschen reinholen? Oder vielleicht so ganz Einstiegsfrage, warum ist Law and Order Drogenpolitik eigentlich immer mindestens ein bisschen rassistisch?
Das ist super interessant, da habe ich mich in letzter Zeit sehr viel mit befasst und da gibt es ein unfassbar gutes Buch, das ich hier auch empfehlen möchte, einfach auch um nicht zu sagen, ich habe mir das alles ausgedacht, sondern ich habe einfach dieses Buch gelesen, das hat mir sehr weitergeholfen und zwar von der Historikerin Helena Barob aus Freiburg, die hat sich die Mühe gemacht, durch alle möglichen Archive zu forsten und das nochmal ganz genau nachzugucken und sich die Geschichte der Drogenprohibition anzugucken, die schon uralt ist. Also die fängt irgendwie vor 200 Jahren an mit Opium und lässt sich aber dann sozusagen durchdeklinieren über jede Substanz bis quasi in die 70er Jahre hinein, wo dann alles verboten war, was heute verboten ist. Und für jede Substanz lässt sich eigentlich nachweisen, dass es nie, zumindest nicht vordergründig, um gesundheitliche Aspekte gegangen ist, sondern eigentlich immer eher um so diffuse Ängste. Und die haben sich ganz oft auch irgendwie so mit Rassismus gepaart, wie es halt irgendwie jetzt in unserer Gesellschaft auch ist. Das Beispiel mit Opium ist, das konntest du einfach in der Apotheke kaufen. So, das ist einfach ein Schmerzmittel. In der Apotheke gibt es irgendwie in Alkohol eingelegt und dann ist es irgendwie in Alkohol aufgelöst und dann ist es Laudanum. Und dann kamen aber chinesische Wanderarbeiter in die USA, nach Kalifornien, und haben sich da irgendwie am Eisenbahnbau beteiligt und so weiter. Und haben Opium geraucht. Und das ist sozusagen eine andere Konsumtechnik, die unbekannt ist. Und dann gab es einfach, glaube ich, ein ziemliches, ja, rassistische Ressentiments gegenüber diesen chinesischen Wanderarbeitern. Und dann kam dieses Bild so dieser Opiumhöhle auf. Ich glaube, wir kennen dieses Bild alle irgendwie, ne? Da passieren irgendwie tendenziell zwielichtige Sachen, da passieren Morde, in jedem Krimi oder so kommt das irgendwie vor oder in so Filmen. Und das ist so ein dunkler Ort, wo die Leute alle so duselig in der Ecke liegen und so. Also es gibt so dieses krasse Klischee dazu.
Aber kurz, um das zu nachvollziehen, dass den Stoff und auch der Konsum an sich war bekannt und auch, sagen wir mal, einigermaßen toleriert. Nur halt nicht dieses Rauchen in der Pfeife, was halt dann von den Gastarbeitern kam.
Genau, also Laudanum konntest du einfach in der Apotheke kaufen. Und ich meine, natürlich ist es ein Schmerzmittel. Ich bin mir sehr sicher, manche Leute haben sich das auch einfach so reingezogen.
Es macht Spaß. Oder?
Ja, oder gut, ist halt ein angenehmes High. Ich keine Ahnung, ich habe noch nie Opium probiert, aber es ist wahrscheinlich angenehm. Genau, und dann kam eben diese neue Konsumtechnik dazu, gepaart eben mit dieser ablehnenden rassistischen Haltung gegenüber den quasi zugewanderten chinesischen Wanderarbeitern. Und dann wurde Opiumrauchen in Kalifornien verboten. Weiterhin konntest du aber Laudanum in der Apotheke kaufen. Und also da wird sozusagen klar, was die rassistische Komponente dran ist und dass es nicht darum geht, irgendjemanden vor dieser Substanz zu schützen. Und das kannst du wirklich auf alle Substanzen durchdeklinieren bis in die 70er Jahre, wo dann Psychedelics verboten
wurden. Oder eben die, wann war das so, 30er, 40er, die Reefer Madness, also diese Sorge vor völlig entrückten Schwarzen, die hier raubend, plündern durch die Gegend ziehen, weil sie alle gekifft haben. Das ist immer sehr lustig, weil man ja gerade wenn man ja nun weiß, wie die Droge wirkt, das dann wirklich das komplette Gegenteil ist von dem, wie es halt dargestellt wurde.
Hast du diesen Film gesehen,
Reefer Madness? Reefer Madness verlinke ich auch in den Shownotes.
Krasser Film.
Ich weiß immer nicht, ob man sagen kann, also ich muss halt immer erstmal lachen, wenn ich sowas dann sehe, weil das einfach so abstrus, offensichtlich rassistisch und dumm ist.
Aber ich finde es total interessant, irgendwie welche Rolle auch irgendwie diese ganzen Schauergeschichten und diese ganzen Schreckensgeschichten in der Drogenprohibition spielen. Ne? Also, weil das war ja so ein ganz absichtlich gemachter Anti-Kiffer-Film. Also die Rolle der Medien und der Rolle der FilmemacherInnen und so ist da eine relativ große, ne? Weil es werden halt immer so sehr überhöhte Schauergeschichten erzählt, was weiß ich, von irgendjemandem, der seine ganze Familie im Drogenrausch umgebracht hat und so weiter und so fort. Und das zieht sich aber bis heute durch. Ich weiß, ich habe irgendwie in der jetzigen Cannabis-Debatte einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung gelesen, ich habe vergessen, wie der Autor heißt. Es war ein Kommentar auch, und der eben auch sehr vehement gegen die Cannabis-Legalisierung argumentiert hat und der auch ausgestiegen ist mit dem Beispiel von jemandem, der irgendeine Straftat begangen hat, angeblich unter dem Einfluss von Cannabis oder irgendwie, weil er eine Cannabis-induzierte Psychose hat und so. Und ich will nicht sagen, dass es diese Fälle nicht gibt, aber man müsste sich halt angucken, wie ist die Statistik? Wie viele so Fälle gibt es? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Wie viele Leute gibt es, die kiffen und sowas nie machen würden? Und wie viele Menschen, die dasselbe Verbrechen begangen haben, haben nie gekifft? So. Aber dadurch, dass dieses Beispiel herangezogen wird, werden einfach krasse Ängste geschürt und das passiert bis heute.
Also mich erinnert diese Argumentation so ein bisschen so an diese Killerspiele-Diskussion, die wir noch vor vielen Jahren regelmäßig hatten, kam durch einen gewissen Horst Seehofer ja auch vor ein paar Jahren nochmal auf, wo wir auch mal davon ausgehen, naja, ist doch klar, dass irgendjemand Amok geht, weil der hat den ganzen Tag Counter-Strike gezockt. Obwohl es ja nun einfach völlig normal ist, dass junge Männer insbesondere halt Ego-Shooter spielen und der Zusammenhang halt nicht herstellbar ist, zu sagen, dann ist auch klar, dass derjenige einen Amoklauf begeht.
Man könnte auch sagen, Männer sind gefährlich.
Das würde ich sogar unterschreiben. Sie sind auf jeden Fall im Schnitt deutlich gefährlicher als Frauen, wenn man sich die Kriminalitätsstatistiken anguckt.
Nee, genau, also das ist halt so, die Kausalität ist halt, stimmt halt oft nicht. Und ich finde irgendwie, als wir als JournalistInnen haben da halt auch einfach eine totale Sorgfaltspflicht irgendwie und müssen halt nicht einfach irgendwie den krassesten Fall rausziehen, um irgendwie unser Argument irgendwie zu untermauern, sondern halt wirklich in die Studienlage reinschauen.
Ja. Apropos Studienlage und Horst Seehofer. Ja. Es gab einen Report des Gesundheitsministeriums, ich glaube von 1996 oder 95, der sich mit der Frage beschäftigt hat, ist Cannabis wirklich eine Einstiegsdroge?
Ah.
Und es kam raus, nein. Mhm. Und jetzt rate mal, wer damals Gesundheitsminister war.
Ich weiß nicht.
Horst Seehofer.
Ach.
Ja, ja.
Aber dieses Argument wird halt bis heute von konservativen PolitikerInnen bedient. Ist denen halt, glaube ich, ehrlich gesagt, kackegal, ob das stimmt oder nicht. Es erzählt sich gut.
Das ist leider echt auch so eine Erkenntnis, die ich, also weswegen auch dieses Thema ja sehr häufig dann so in so jungen Sendungen, was ich habe ja auch früher für Jung und Naiv gearbeitet und das war ja dann so fast schon so ein Alleinstellungsmerkmal, dass dort dann auch mal die Bundesdrogenbeauftragte, damals noch Marlene Mortler, mit ihrer unfassbaren Kompetenz dann auch angegeben
Cannabis
hat in diesem Interview.
Brokkoli.
Das war schon Daniela Ludwig.
Ah,
das
stimmt,
war die
du hast
Nachfolge.
Recht. Ja, genau. Genau, Mortler ist eigentlich noch schlimmer. Die hat sich
Mortler
irgendwie
war wirklich,
mit gar nichts befasst.
Die wusste
so, ne?
Wirklich nicht Bescheid. Ich glaube, ja. Thilo Jung hatte sie einmal gefragt, wie sie denn zum portugiesischen Modell steht.
Sie wusste nichts darüber.
Sie dachte, es ging um Fußball.
Ja, ja, genau. Ja,
sie dachte, ja, die sind doch gerade Europameister geworden. Das war, glaube ich, 2016, das Interview. Wo man wirklich dachte so, wow, das ist schon echt ein mega Fail, wenn du irgendwie so in der Materie dann halt nicht so drin bist.
Ja.
Und man hat ja offensichtlich auch immer wieder dann einfach irgendwelche, ja, inkompetenten Leute auf diesen Posten gesetzt, in der Hoffnung, naja, dann, also bezweifelt Daniela Ludwigs Drogenbericht war krass, weil es zur Hälfte aus Fotos von ihr bestand, glaube ich. Das war echt geil. Also,
geil.
Da hat das Ding echt so durchgeblättert und dann so, ah, hier sind ein paar Fakten, ist ja spannend. Oh, ein schönes Bild von Daniela Ludwig. Oh, noch ein schönes Bild von Daniela Ludwig. Also, das war eine reine PR-Nummer halt für sie.
Ja, aber es ist
sie
ja
ist ja auch Verkehrspolitikerin eigentlich gewesen. Hat ja nichts mit Drogenpolitik zu tun.
Ich glaube auch, dass es irgendwie für konservative PolitikerInnen irgendwie so ein Abstellposten ist, weil natürlich sowieso klar ist, irgendwie man kann keine progressive Linie fahren. Und das kann man ja nur aufrechterhalten, wenn man sich nicht mit den Fakten befasst. Weil alle Leute, die sich mit den Fakten in der Drogenpolitik befassen, kommen zu dem Schluss, dass unsere Drogenpolitik mit den Verboten sinnlos ist, ihre eigenen Ziele verfehlt und den Menschen schadet. Und da muss man ja sozusagen eigentlich schon bewusst beschließen, sich das nicht anzugucken, weil sonst müsste man ein schlechtes Gewissen bekommen, ehrlich gesagt.
Zumal es ja auch einfach ein kulturhistorischer Fakt ist, dass Menschen Drogen nehmen. Und sich auch in dem Bewusstsein, dass ihnen das tendenziell eigentlich eher schadet. Oder zumindest mit gewissen Risiken einhergeht, sagen wir mal so. Letztendlich müsste man sich darauf halt irgendwie halt zu verhalten. Und konservative Politik, ich weiß nicht, was ist da deine Theorie? Warum sperren die sich da so dagegen?
Ja, das ist echt eine gute Frage. Also es ist, glaube ich, so eine Kulturkampffrage. Also ich glaube sozusagen, einmal hat es eben diese rassistische Komponente. Und dann gibt es ja auch noch diese ganze Geschichte mit der Gegenkultur in den 70ern. Und da war es ja auch so, also ich meine, du kannst die Leute nicht für ihre radikalen Ansichten verhaften, also illegalisierst du die Substanzen, die sie konsumieren, und das waren in den 70ern neben Gras, was wahrscheinlich schon illegal war dann, waren es halt Psychedelics und also ich meine, da gab es eine rege Forschung in den 50er und 60er Jahren dazu und da wurde wahnsinnig viel in Europa und in den USA an Studien gemacht, und aber dann ist es eben sozusagen auch in die Counterculture vorgedrungen und dann gab es irgendwie Timothy Leary, sehr prominent dazu aufgerufen, irgendwie sich Psychedelics reinzuhauen, um irgendwie halt the doors of perception zu durchschreiten so und irgendwie neuere Bewusstseinszustände zu erreichen. Und wie gesagt, also ich meine, du kannst die Leute nicht für ihre linken Ideen verhaften, also illegalisierst du ihre Drogen und dann hast du einen Grund, irgendwie strafrechtlich gegen sie vorzugehen. Und ich glaube, was die Konservativen sehr wohl verstehen, ist, dass sozusagen Drogenkonsum immer ein Stück weit mit liberalen Ideen verknüpft ist. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass alle Leute, die Drogen nehmen, liberale Ideen haben, so meine ich das nicht. Und ich glaube auch nicht, dass, es gibt ja die These, dass Drogen nehmen ein Liberaler machen würde, also gerade bei Psychedelics und so, ist glaube ich auch nicht. Also es ist sozusagen verknüpft, Counterculture, Gegenkultur, liberale Ideen, den Status quo in Frage stellen und diese Substanzen. Und das schwingt da, glaube ich, einfach immer so mit. Und ich glaube, deswegen tun sich Konservative da so schwer. Und dann ist es halt eben ja auch so krass stigmatisiert und auch bewusst stigmatisiert, dass man halt sozusagen, und das ist wiederum noch älter, das kommt so aus dieser puritanistischen Bewegung aus den USA. Da gab es ja diese krasse Abstinenzbewegung. Ne? Da gibt es irgendwie die Idee, Menschen, die nüchtern sind, nur nüchterne Menschen sind sozusagen vollwertige Mitglieder der Gesellschaft, die arbeiten, die sind nicht faul, die tragen irgendwie zum Leben, also zum Bruttosozialprodukt bei und so weiter. Und da gibt es die, da kam diese krasse, also dann wurde ja auch Alkohol verboten, es gab auch die Alkoholprohibition, alles war verboten. Und da kommt diese Verknüpfung, dass sozusagen Drogenabhängigkeit oder Rausch quasi weder legitim ist, noch, wenn du irgendwie süchtig bist, eine Krankheit ist, sondern dass es deine persönliche Verfehlung und eher so eine Charakterschwäche ist. Und ich glaube, das schwingt auch immer noch total mit bei diesem Drogenthema. Und das, also finde ich, merkt man auch zum Beispiel total, wenn man irgendwie mit Leuten über drogenabhängige Personen am Kotti redet. So, also ich glaube, es gibt kaum eine Gruppe von Menschen, die abfälliger betrachtet und über die abfälliger gesprochen wird, da schwingt es auch total mit.
Die Junkies vom Bahnhof zu.
Ja, genau. Und ich glaube, all diese Sachen sozusagen sind halt so, ja, kommen halt irgendwie konservativen Politikern total zu Pass. So, man kann so runtergucken auf jemanden und irgendwie so jemanden so verurteilen. Sowohl sozusagen von den ideologischen Sachen, die dahinter stecken, als auch in diesem vermeintlichen Faulheitsgedanken.
Nun ist es ja, wie ich ja gerade schon meinte, sehr individuell meistens, ob und wie Leute Drogen konsumieren. Wie gesagt, manchmal passt das auch nicht immer hundertprozentig so zusammen, wie man das jetzt erstmal denkt. Für mich wäre das aber weiterhin halt eben Grund zu legalisieren, weil halt eh klar ist, ich würde sagen, mindestens die Hälfte der Menschen, wenn nicht mehr, werden es nicht tun, weil sie zu große Sorgen haben. Und gerade psychedelische Drogen, reden wir auch gleich noch intensiver drüber, sollte man nun wirklich nicht konsumieren, wenn man sich nicht ganz sicher ist, dass man auch das jetzt genauso möchte und eben dann möglicherweise auch Erfahrungen vielleicht jetzt macht, die nicht immer nur positiv sind. Also Drogen nehmen wird ja dann auch immer so mit Weltenflucht verbunden und ist es ja letztendlich auch, aber nicht unbedingt immer das Schönste. Also
naja, das Ding ist halt irgendwie, wie du sagst, also ich glaube, der große Trugschluss ist irgendwie zu denken, man könnte Drogenkonsum aufhalten. Also ich glaube, das ist auch ein konservativer Gedanke, aber ich glaube, der ist einfach Quatsch, der ist widerlegt. Die Zahlen des Drogenkonsums steigen, der Umsatz mit Drogen steigt, die Festnahmen von Drogendelikten steigen und so weiter. Also es ist einfach, es passiert nicht, auch trotzdem, dass es verboten ist. Und dann muss man sich halt die Frage stellen, okay, die Leute nehmen das. Was können wir tun als gesundheitspolitische Maßnahme, damit den Leuten dabei nichts passiert? Und da gibt es halt verschiedene Ansätze, einfach von Harm Reduction und Aufklärung und Safer Use und so weiter und so fort. Und da würde man halt auf den grünen Zweig kommen mit.
Drug Checking schwingt jetzt hier so als Thema durch. Ich bin in Tech of Science Notes an, wo du einen Modellversuch aus Thüringen begutachtest, der so geheim ist, dass du nicht sagen durftest, wo in Thüringen.
Ja, aber das liegt daran, dass man halt nicht will, dass die Polizei vorbeikommt. Ach, also weil wenn bekannt ist, quasi an welchen Orten Drug-Checking passiert, ja, dann gibt es halt vielleicht eine Razzia.
Aber das ist ja sozusagen von staatlicher Seite abgesegnet. Hat der Staat denn da keine Möglichkeit, seine Staatsgewalt da mal zurückzurufen? Oder also, so wie ich es jetzt vorstelle, steht die Polizei dann dort und zieht die ganze Zeit die Leute raus, weil sie wissen, die haben wahrscheinlich jetzt Heroin dabei.
Genau, Grauzone, wie immer so schön. Und zwar also, die Polizei hat die Maßgabe sozusagen, die muss handeln, wenn sie davon ausgeht, dass eine Straftat im Vollzug ist. Und in dem Moment, wo Leute Drogen mit einer Konsumabsicht mit sich rumtragen, der Besitz von Drogen ist strafbar. Mhm. So.
Und auch schon der Besitz ist eine Konsumabsicht automatisch?
Ja, die gehen halt von einer Konsumabsicht aus. Warum sollst du die sonst haben, sagen die so, ne? Und das ist auch genau das Problem mit Drug-Checking. Vielleicht ganz kurz irgendwie, Drug-Checking ist sozusagen bitte. Die chemische Substanzanalyse von Drogen, um rauszufinden, welche Wirkstoffe sind da drin, sind es die, die ich haben wollte und in welcher Konzentration. Und gibt es irgendwelche anderen Streckmittel, die da drin sind, die womöglich gefährlich sind? Und das Projekt in Thüringen ist im Moment das einzige Drug-Checking-Projekt, was es gibt. Und das funktioniert über so einen Trick. Und zwar hat ein Startup aus Jena so Do-it-yourself-Kits quasi erfunden und mit denen arbeiten die Drug Checker. Also das sind auch die Leute aus dem Startup, die da sozusagen im Auftrag einer Thüringer Suchthilfe quasi dieses Projekt durchführen, vor Ort, vor den Clubs oder vor einem Club oder auf Festivals. Und das funktioniert deswegen, weil die Konsumentinnen kommen quasi rein und machen dann quasi ein bisschen was von den Substanzen, die sie dabei haben, selber in diese Reagenz. Und in dem Moment, wo sie es in diese Reagenz reingeben, verändert sich die chemische Strukturformel und damit ist die Substanz nicht mehr illegal und dann können die Drug-Checker ihre Arbeit aufnehmen. Das ist der einzige Grund, warum das aktuell funktioniert.
Das erinnert mich so ein bisschen an diese LSD-Derivate, die wir auch haben. Dass man ja tatsächlich egal LSD beziehen kann, weil dann, ja, weiß ich, irgendeine Kohlenstoffgruppe irgendwo anders rangehängt wurde. Damit ist es ein neuer chemischer, genau, Stoff und obliegt nicht mehr dem BTM, dem Betäubungsmittelgesetz.
Das ist halt voll die Lücke, weil du kannst halt einfach, du musst immer klar benennen, was du verbietest und alles, was nicht im Gesetz steht, ist legal.
Es ist deshalb halt so eigenartig, weil der Staat macht sich doch so offensichtlich lächerlich dann im Moment halt dann noch so eine komische Prohibition. Also das ist ja dann einfach letztendlich ein kleines Faktenbattle unter ChemikerInnen.
Ist es auch total. Also hattest du ja auch neulich irgendwie, ne, wo das Gesundheitsministerium plötzlich irgendwie LSD-Derivate legalisiert hat, die sie eigentlich verbieten wollten, weil sie einen Schreibfehler drin hatten. Halt irgendwie ein Komma falsch und dann, ja, waren ja plötzlich Sachen wieder legal.
Das heißt dann, also da sind auch dann wirklich einfach Profis am Werk. Das kann man.
Ich glaube, es ist so kompliziert,
dass das weiß man sonst das, nicht.
Also
einfach,
wenn ich das lese, ich verstehe das auch nicht. Da muss echt ein Chemiker drauf gucken und halt nicht Leute, die Gesetze machen, die sind ja meistens keine Chemiker. Aber also ich meine, klar, genau, das ist das Problem. Der Gesetzgeber oder die Gesetzgeberin läuft ja eigentlich immer hinterher. Und deswegen, also auch ein Argument dafür, dass die Prohibition einfach irgendwie Quatsch ist, weil du bist nie schneller als die anderen, sondern du kannst immer, also nie schneller als Menschen, die Drogen produzieren oder im Labor sich neue Sachen ausdenken, neue chemische Verbindungen machen. Und das Einzige, was man mit der Prohibition bewirkt, ist, dass die anderen erfinderischer werden. Also wie jetzt zum Beispiel bei den LSD-Derivaten, dann gibt es halt irgendwie ein Chemielabor in Holland, was irgendwie auf solche Sachen spezialisiert ist, auf solche Research Chemicals. Und die ja noch nicht mal illegal sind, eben weil die im legalen Bereich operieren. Aber das diversifiziert sich sozusagen total aus. Der Drogenmarkt wird immer größer und unübersichtlicher. Es sind immer mehr Substanzen auf dem Markt, über die man überhaupt nichts weiß. Also die klassischen Drogen sind ja so ein bisschen bekannt in der Wirkung und in den Risiken und Nebenwirkungen. Darüber weiß man Sachen. Aber wenn du das immer weiterentwickelst und immer neue Sachen erfindest, dann weiß man gar nichts und zum Teil sind die halt auch viel gefährlicher einfach.
Zumal wir nun ja schon seit 20 Jahren sowas haben wie das Internet, was ist eigentlich völlig, also ich war noch nie im Darknet, muss ich dazu einfach sagen. Oder war ich schon, also schon einmal, aber ich hab's nicht verstanden, wie es geht.
Gehen wir mal zusammen ins Darknet.
Kannst du mir das mal zeigen? Ich hab jetzt auch einen VPN-Wander tatsächlich dafür. Okay. Aber ich habe ja letzten Herbst ein Buch geschrieben über die Red Hot Chili Peppers. Das ich muss glaube ich nicht sagen, wo jetzt der Link zu den Drogen ist. Das ist eine einzige Drogenband gewesen früher.
Hört ihr dazu?
Anthony Kiedis, Sex, also absolut. Und also Sex muss man dazu sagen, auch sexuelle Belästigung. Und Drugs und Rock'n'Roll, okay, leider. Ja.
Ich hab, gehört leider auch dazu.
Erst recht in den 80er Jahren in der Punk-Szene in L.A. Ich habe da halt eben schon so darüber nachgedacht. Ich meine, die mussten halt dann wirklich noch unter irgendeine Brücke fahren und sich ihr Heroin irgendwo besorgen. Und das war natürlich alles schon nochmal deutlich strenger alles.
Nee, aber schreiben die das in dem Buch? Sonst würde ich sagen, das haben die halt ihren Tourmanager losgeschickt, oder?
Ach so, ja. Also ja. Ich sag mal, in der ganz krassen Anfangszeit, als sie halt noch wirklich unbekannte kleine Punks aus L.A. waren, da mussten sie schon, als sie dann wirklich erfolgreich wurden, sind sie auch alle abstinent geworden. Zumal der erste Gitarrist ja auch draufgegangen ist. Der ist an einer Überdosis gestorben.
Ja.
Ende der 80er. Ich habe nur vor allem halt immer wieder darüber nachgedacht, dass es ja, also ich meine, man muss sich wirklich da jetzt nicht sonderlich reinfuchsen und man findet bei Telegram hier in Berlin sofort ganz schnell eine Gruppe, wo man wirklich ein Menü hat, wo man wirklich einfach halt nur eine Bestellung abschickt und dann dauert es irgendwie 2-3 Stunden und dann steht ein Auto vor deiner Tür mit einem netten Menschen drin, der sagt, alles klar, steig doch mal ein und dann dauert es 2 Minuten und es ist einfach, die Hürde ist so gering, dass es die Prohibition eigentlich noch viel weniger Sinn macht und ich mich jetzt halt so ein bisschen frage, das ist auch die Frage, auf die ich jetzt hinaus möchte, wann legalisieren wir denn endlich alle Drogen? Es ist doch eigentlich überhaupt, es gibt doch gar keine Notwendigkeit mehr, das zu verbieten.
Also, komplexe Frage. Ich will ganz kurz noch sagen zu diesen Telegram-Gruppen, das ist auch irgendwie was mich total fasziniert, weil die sind auch so krass arbeitsteilig.
Also, die schicken auch dann so Rabattangebote raus und sowas.
Ja,
so
und Christmas-Deals irgendwie die Person, mit der du, also du musst quasi einen Secret-Chat aufmachen und dann dieser Person schreiben. Und ich glaube, die Person, mit der man schreibt, ist nicht die Person, die dann im Auto sitzt. Nee. Also da muss es irgend so ein Controlling-Zentrum geben, wo die Leute irgendwie am Telefon sitzen und irgendwie die Bestellung entgegennehmen. Und dann, so stelle ich mir das vor, irgendwie so Routen planen für ihre Fahrer. Und ich glaube, es gibt auch nicht nur einen Fahrer, sondern es gibt irgendwie mehrere Fahrer. Also das ist ein ganz schönes Krakennetzwerk irgendwie. Mein größter Traum, journalistischer Traum, ist ja, dass ich irgendwie mal dieses Telegram-Gruppen-Chat.
Ich würde vor allem gerne mal mitfahren.
Ja,
so einen Tag im Drogentaxi einfach mal mitfahren. Was mega. Da für Leute einsteigen. Also ja. Ja. Wahnsinn, also unfassbar tolles Biotop.
Ja, total. Also absoluter Traum. Ich weiß nicht, ob es sich realisieren lässt. Und ich frage mich auch irgendwie, wie schnell man, irgendwie wie viele Schritte man braucht, bis man bei der Tschetschenen-Mafia rauskommt. Mhm. So, also nichts gegen die Tschetschenen, aber...
Mafia muss trotzdem nicht sein. Die Jungs will man dann doch nicht in seiner Wohnung haben.
Nee, auf gar keinen Fall. Ich glaube, da wird es sehr schnell sehr hässlich. Was war die Frage nochmal?
Achso, warum legalisieren wir nicht längst alles? Oder zumindest stellen wir es eben unter Straffreiheit, gerade weil ja klar ist, der einzelne Konsument, wenn der mit Drogen erwischt wird, hat er sowieso schon erstens dann mindestens dann halt ein Problem, weil er jetzt Stress mit der Strafverfolgungsbehörde bekommt. Gerade halt dann, bei Biografien, wo wir auch halt sagen, da ist Drogennehmen durchaus nicht unproblematisch, wenn eben Menschen entweder, psychische Erkrankungen haben, wenn, ihr Leben generell auch nicht so prickelnd vielleicht auch verläuft, wie sie sich das gerne so vorstellen, dann ist in den allermeisten Fällen dieses Drogendelikt dann so ein bisschen der Nackenschlag dafür, noch mehr Probleme.
Ja, und zumal es ja auch total ungerecht, also es ist ja super ungerecht, wie viel Sanktionen man erlebt oder wie viel Probleme man bekommt. Ich weiß nicht, Ronin Steinke hat da ein echt interessantes Buch drüber geschrieben, so, ne, vor dem Gesetz sind nicht alle gleich oder so heißt es. Und der weiß auch total nach, irgendwie, dass letztlich arme Menschen und Menschen of Color irgendwie viel stärker von Strafverfolgung betroffen sind als weiße, reiche Konsumentinnen, was natürlich total daran liegt, irgendwie über welche Wege du deine Drogen beziehst. Und daran liegt, dass Polizisten ja quasi nie gerufen werden, weil irgendwo ein Drogendelikt ist. Ruft ja keiner bei der Polizei an und sagt, oh, mein Nachbar verkauft Gras oder so. Sehr selten wahrscheinlich.
Ja, und das ist halt ein aufgeklärtes Delikt, ne? Also weit halt derjenige mit Drogen erwischt wurde, ist der Fall gelöst. Das ist natürlich attraktiv in der Polizeistruktur.
Genau, sieht in der Statistik super aus. Ich glaube, weil es nicht so einfach ist. Erstmal gibt es ja einen Unterschied zwischen Legalisierung und Entkriminalisierung. Ne? Also für Entkriminalisierung, glaube ich, das könnte man wahrscheinlich relativ easy machen. Da gab es ja auch schon Vorstöße in Berlin und irgendwie Portugal hat das gemacht und so. Ne? Man holt die Leute aus der Kriminalität. Gute Sache.
Und schickt sie aber auch, wenn sie häufiger dagegen verstoßen haben, zur Beratung. Genau. Das finde ich tatsächlich auch gut. Also ich finde das nicht falsch, dass der Staat sich da sozusagen auch Sorgen macht, wenn jemand halt regelmäßig Drogen konsumiert. Das finde ich sinnvoll.
Finde ich auch okay, klar, natürlich. Und irgendwie ein Angebot zu machen, irgendwie zu sagen, so, hey, was ist denn der Grund, warum du das machst? Willst du vielleicht irgendwelche Probleme damit bewältigen, ist es der richtige Weg, Probleme damit zu bewältigen, können wir dir vielleicht anders helfen, so ist es ja total gut.
Ja, vor allem brauchst du vielleicht wirklich Hilfe, wenn du mit deinem Konsum nicht mehr klarkommst.
Genau, super, aber das Ding ist sozusagen, also Legalisierung ist dann halt irgendwie komplizierter, weil Legalisierung beinhaltet ja dann immer auch, dass du quasi, wie jetzt bei der Cannabis-Legalisierung, auch die Herstellung und den Verkauf und so weiter regelst. Also dann müsstest du dafür Strukturen schaffen. Und ich bin eben auch nicht sicher, quasi, ob man alle Substanzen einfach so in so einem Geschäft verkaufen sollte. Also zum Beispiel bei Psychedelics, haben wir ja vorhin schon gesagt, so, ne? Die sind relativ auf der körperlichen Ebene relativ ungefährlich. Auf der psychischen Ebene gibt es klare Ausschlusskriterien, also Leute, die irgendwie eine Psychosegefährdung in der Familie haben oder generell mit Psychosen zu tun haben, sollten das einfach überhaupt nicht nehmen und so weiter. Und da würde ich zum Beispiel sagen, das würde ich, glaube ich, nicht unbedingt frei verkaufen, sondern vielleicht eher so ein Modell wählen, wie es jetzt in Oregon gemacht wird. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Die,
klär mich auf.
Da kannst du legal Magic Mushrooms konsumieren, aber nur bei einem zertifizierten, quasi staatlich ausgebildeten Tripsitter. Mhm. Also jemand, der dich irgendwie begleitet bei deiner Erfahrung. Und der dich irgendwie in der Integration, also erstmal, der dich irgendwie darauf vorbereitet, was dich da erwartet, der mit dir eine Intention setzt und der irgendwie einen sicheren Raum schafft, weil bei Psychedelics geht es ja ganz viel um Set und Setting, also mit welchem Mindset gehe ich in die Erfahrung, weil Psychedelics sind ja sowas wie Katalysatoren, also die verstärken einfach das, was in dir drin ist, und wenn du eh da angstvoll und nervös reingehst, dann wird es wahrscheinlich ziemlich scheiße. Während du, wenn du da mit einer positiven Attitude reingehst und irgendwie dich auf die Erfahrung freust, dann wird es tendenziell vielleicht eher eine gute Erfahrung, ist auch nicht unbedingt gesagt, aber genau, und dass sozusagen jemand da ist, der dich in der Hand nehmen kann, wenn du irgendwie eine schlechte Erfahrung hast, also jemand, der dich einfach, der auf dich aufpasst, dass du auch nicht irgendwie raus auf die Straße und vors Auto läufst oder so, weil du denkst, weiß der Geier. Genau, also ich glaube, es gibt Substanzen, die vielleicht auch gar nicht unbedingt so für den, ja, Spaßgebrauch geeignet sind, weil sie halt einfach, also ich würde jetzt nicht dazu raten, zum Beispiel Psychedelics auf einem Festival zu nehmen. Das machen ja irre viele Leute, aber ich glaube, es ist eine total dumme Idee. Weil,
am letzten Festivaltag kann man das mal machen, habe ich
gehört. Ja, aber dann auch nur ganz easy dosiert und keine irgendwie heroic dose irgendwie, dass es dich halt total wegkatapultiert
also,
und glaub, so.
Wenn man LSD aus so in einem Wort zusammenfassen würde, wäre es einfach extreme Sensibilität auf alles. Also alles genau, wirkt 100-mal stärker. Ne?
Ja,
und das kann natürlich dann unfassbar schön sein. Schöne Dinge sind dann 100-mal schöner.
Oder sau anstrengend.
Genau. Ja. Das ist halt leider eben auch. Also gerade wenn man halt wirklich so ein bisschen zu sehr reizüberflutet ist, macht es auch wirklich keinen Spaß mehr. Bevor wir in die Psychedelic-Ecke abbiegen,
lass mich noch ganz kurz sagen zu dem, warum legalisieren wir nicht? Also ich glaube, es ist in mehrerer Hinsicht einfach nicht so einfach von 0 auf 100 umsetzbar. Also zum einen hast du dieses sozusagen, du brauchst erstmal ein Umdenken in der Gesellschaft. Du musst erstmal irgendwie was mit dieser Stigmatisierung machen, so, ne? Weil sonst kommst du da auch gar nicht hin. Sonst will das auch in der Politik niemand. Sondern ich glaube, muss so ganz stark um diesen Harm Reduction Aspekt gehen und um diesen schadensminimierenden Aspekt. So, was ist eigentlich besser für die Leute? Dann, glaube ich, muss man sich tatsächlich einmal hinsetzen und oder nicht einmal, aber ich glaube, man muss wissenschaftlich erforschen, was sind denn eigentlich die Risiken und Gefahren von jeder Substanz? Weil ich glaube, wir wissen das überhaupt nicht, ehrlicherweise. Also wie ich vorhin gesagt habe, irgendwie Alkohol ist gesundheitsschädlicher als Heroin. Das ist ja nicht die allgemeine Ansicht so. Und ich glaube, man könnte da noch viel mehr Studien dazu machen und sich das noch genauer angucken und gucken, für wen ist es in welcher Situation gefährlich und warum. Damit man viel klarer weiß, wovor muss man warnen, worüber muss man die Leute aufklären. Und auf dieser Basis sozusagen, finde ich, kann man sich dann überlegen, wie kann man das an wen, unter welchen Umständen abgeben. Und das ist, glaube ich, für jede Substanz anders.
So. Stehe, also das Faszinierende auch in deinem Drug-Checking-Vorschlag ist ja, dass es tendenziell Menschen eher davon abhält, Drogen zu konsumieren. Gerade wenn du halt dann siehst, oh Gott, in meinem Ketamin ist sonst noch was alles drin, nimmt man es dann natürlich eher nicht mehr.
Genau, das meine ich. Also umso mehr wissen wir über die Substanzen und über die Risiken haben, umso besser kann man Leute aufklären. Und es gibt ja immer dieses Bild, dieses komische, stigmatisierende Bild, Drogenkonsumenten wollen Hauptsache Drogen und sich berauschen und alles ist egal und sie selber sind sich auch egal und bloß der nächste Schuss, das ist so ein komisches Bild irgendwie und es stimmt ja überhaupt nicht. Drogenkonsumenten oder DrogenkonsumentInnen sind Leute, die sich sehr wohl Gedanken drüber machen, was sie da nehmen und die sich über Dosierung Gedanken machen und die sich nicht selber schaden wollen, sondern die eine gute Zeit haben wollen. Und wenn wir viel über die Substanzen wissen, kann man die Leute gut aufklären und ihnen sagen, pass auf, das ist gefährlich, das ist eine okay Dosierung, das ist zu viel, damit sollst du es nicht mischen und so. Dann kann man Leute aufklären und dann treffen sie, glaube ich, auch informierte, kluge Entscheidungen. Das zeigen alle Studien zum Thema Drug-Checking. Wenn die Dosierung zu hoch ist, passen die Leute ihre Dosierung an und wenn da was drin ist, was sie nicht haben wollen, dann schmeißen sie das auch weg.
Es ist deswegen auch nochmal so doppelt faszinierend, weil wir ja schon Phasen in unserer Gesellschaftsform hatten, wo Drogen sehr breit und sehr, also total etabliert waren. Und in den 20er Jahren war es hier im Deutschen Reich komplett normal, dass du Heroin, Opium, alles Mögliche einfach in der Apotheke kaufen konntest. Nun sind natürlich jetzt die 20er Jahre nicht unbedingt das beste Beispiel für eine funktionierende Gesellschaft, gerade weil wir wussten, was danach kam. Aber würde es nicht so weit gehen, dass es dann Zusammenhang gab, oder? Sozusagen aufgrund, dass alle permanent im Drogenrausch waren, dann sich der Faschismus hier ausgebreitet hat.
Boah, es ist steile These auf jeden Fall.
Ich hoffe, dass ich jetzt keinen konservativen Hörer ein Argument
liefere. Ich habe in der Schule gelernt, dass es eher mit unserem mangelnden Demokratieverständnis zusammenhing. Und weiter darüber hinaus will ich mich, glaube ich, nicht aus dem Fenster hängen, weil ich irgendwie nicht dabei war. So. Aber also meine Tendenz wäre zu sagen, es lag nicht an den Drogen.
Okay.
Ich will nicht dazu beitragen, dass Drogen noch mehr stigmatisiert werden, indem wir jetzt sagen, so Drogen, dann Hitler.
Das ist der ganz klare Weg. Cannabis, Heroin, Hitler.
Genau, also Drogen ist eigentlich der Drogen sind der Einstieg in den Faschismus.
Ja, das hatte Seehofer nicht auf dem Zettel, als er seine Studie da gemacht hat. Du hattest schon Michael Pollan erwähnt, der dieses Buch ja geschrieben hat. Es ist ja selber Psychologe, Arzt in irgendeiner Form?
Der ist Journalist meines Erachtens oder einfach Buchautor. Der schreibt immer wieder verschiedene Bücher und der unterrichtet auch an irgendeiner Uni in Kalifornien irgendwie kreatives Schreiben und der hat vorher, das hat ja dazu beigetragen, dass das Buch so ein Erfolg war und auch die ganze Psychedelics-Forschung total in den Mainstream gebracht hat, weil er eben weil er keine Geschichte mit Drogen hat, sondern er hat vorher über Essen geschrieben, soweit ich weiß, über Essen und Gärtnern oder so. Man kann schon auch viel kritisieren an dieser ganzen Psychedelics-Forschung und so und er ist schon sehr, sehr euphorisch. Also das war die Euphorie hat mich damals total angesteckt, aber mittlerweile sehe ich schon auch Schattenseiten in dieser ganzen Welt. Und die thematisiert er überhaupt nicht.
Die Idee so ein bisschen ist ja bei LSD oder auch Psilocybin. Ich habe, kennst du das, wenn man merkt, dass man ein Wort jahrelang komplett falsch ausgesprochen hat und dann liest man es einmal richtig und merkt, oh, es ist ja gar nicht so.
Du könntest noch Psilocybin sagen, mit so TS vorne.
Psilocybin,
ja.
Okay, alles klar. Es ist ein Pilz, der auch stark halluzinogen wirkt oder zum Beispiel ein Stoff in einem Pilz?
Genau, es ist ein Wirkstoff in verschiedenen Pilzen. Also es gibt über 100 verschiedene, ich glaube mehr sogar noch Pilze, die diesen Stoff beinhalten.
Und die Idee ist ja bei ihm, und ich weiß zumindest auch von Feldversuchen in der Schweiz, wo man auch mit Schwerstdepressiven und LSD-Trips arbeitet, dass die Idee dabei so ein bisschen ist, diesen negativen Gedankenstrudel einmal komplett zu durchbrechen, weil wie er sagt, vereinfacht gesagt, bringen sie, also die Drogen, Entropie, also Chaos in unser Denken und ermöglichen es uns so aus gewohnten Gedankenmustern auszubrechen. Ich frage mich halt dabei immer, du hast es jetzt ja auch schon so angedeutet, ist das wirklich was für jeden? Oder kann das nicht auch total schief gehen? Gerade halt, wenn jemand, ich sag mal, wirklich da eine Erfahrung macht, die er vielleicht dann doch gar nicht so gemacht hätte oder nicht gerne so gemacht hätte.
Also ich sag mal, umso mehr Entropie du ohnehin schon im Gehirn hast, also umso mehr Chaos du ohnehin schon im Gehirn hast, umso weniger willst du hinzufügen, würde ich sagen. Und natürlich irgendwie, also auch eine Ärztin, mit der ich gesprochen habe, hat irgendwie einen ganz interessanten, also ist mir in Erinnerung geblieben, sozusagen, was sie gesagt hat. Sie hat gesagt, das ist immer ein Eingriff in die Hirnchemie und da kann auch immer was schief gehen natürlich. Insofern, ich würde es mir schon immer gut überlegen, was ich mache irgendwie und auch eben halt nicht so achtlos irgendwie damit umgehen, sondern, wie ich hatte ja vorhin schon gesagt, Set und Setting, ich glaube, es kommt sehr darauf an, quasi wo man das macht, mit wem man das macht, wie man da reingeht, wie sehr man sich vorbereitet, wie man sich informiert und umso, komisches Wort, aber umso gehaltener der Raum sozusagen ist und umso sicherer man sich fühlt, umso besser wird potenziell auch die Erfahrung. Und damit meine ich nicht umso schöner, weil ich glaube auch, dass tendenziell vielleicht negative oder traurige Erfahrungen mit irgendwie negativen Emotionen irgendwie heilsam sein können. Aber klar, es gibt klare Kontraindikationen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Also Psychose, no, don't do it einfach. Oder auch Schizophrenie oder so. Lass es. Wie gesagt, da ist eh schon super viel Entropie im Gehirn.
Es gibt ein schönes Zitat von Paul McCartney, als er mal erzählt hat, wie er mit John Lennon damals beratschlagt hat, nein, nehmen wir jetzt LSD oder nicht. Und Paul war total, also eher ein bisschen abgeturnt von dieser Vorstellung oder auch von dieser Regel, dass du die Welt danach anders siehst, weil er halt dann genau wusste, ich komme dann nicht mehr zurück. Also wenn ich jetzt diese Droge einmal nehme und dann diese Erkenntnis habe, welche auch immer, ich werde nicht mehr in das zurückkehren können, was ich davor mal hatte. John Lennon wiederum fand das genauso faszinierend und wollte es deswegen tun.
Aber so ist ja das komplette Leben letztlich, oder? Also ich meine, du kommst ja nie hinter deine Erfahrungen zurück. Also ich verstehe den Gedanken, aber...
So ein bisschen so die Idee, dass man halt so die Büchse der Pandora dann dabei aufmacht versehentlich. Also ich kann den Gedanken durchaus nachvollziehen. Gerade weil man halt dann eben, sagen wir mal, eine Welt betritt, die man davor eben noch nicht kannte. Und es sehr schwierig wird, das wieder zurückzudrehen.
Also ja, ich will jetzt hier auch nicht so als irgendwie Drogenpäpstin auftreten, aber ich glaube, man bekommt halt eine zusätzliche Erfahrung, die man vorher nicht hatte. Ja, und also es ist halt ein bisschen die Frage, ob man das möchte. Ich würde tendenziell halt immer sagen, ich will so viele Erfahrungen machen wie möglich, weil deswegen bin ich hier, glaube ich. Also auf der Welt, auch in deinem Podcast-Studio.
Du machst jetzt die Republika-Erfahrung gerade.
Also ja, ich meine, wenn man es nicht machen will, dann soll man es nicht machen einfach so, ne? Ich meine, wenn dir dein Gefühl ganz klar sagt, nee, ich weiß nicht und ich finde das irgendwie ein bisschen gruselig, dann lass es so. Das würde ich immer allen Leuten raten. Ich glaube, man braucht schon eine gewisse Neugier auch.
Was mich vor allem halt immer frage, habe ich jetzt auch als Frage halt drin stehen, wie esoterisch ist Drogennehmen eigentlich? Man kommt ja eigentlich nicht umhin, da zumindest, also auch jetzt sind bei uns jetzt schon Buzzwords gefallen, wo ich genau weiß, da hätte ich jetzt, ein paar andere wären jetzt hier schreiend aus dem Raum gerannt. Ich glaube, so Setting, die richtige Stimmung, also ich weiß jetzt nicht mehr, wir waren, glaube ich, schon noch sehr, sehr, sehr sachlich.
Ja.
Ich fand das halt im Interview so spannend, weil er so einen Vergleich aufmacht. Er empfiehlt halt diese Trips natürlich dann halt auch nur in irgendeiner Form von Begleitung zu tun, was natürlich dann schnell in so eine schamanische Richtung dann halt abdriftet, wo er dann halt aber gegenhält, naja, wir haben sehr viele Sachen in unserer Gesellschaft, die zumindest an schamanische Rituale erinnern. Also diese Ritualisierung von Abläufen im Krankenhaus zum Beispiel nennt er dann als Beispiel.
Ja. Und Hochzeiten.
Genau, es sind alles letztendlich, halt bei Religion sowieso, ne? Also ich meine, wie würden wir jetzt die Welt sehen, wenn halt Menschen aus der Südhalbkugel Europa damals kolonisiert hätten und dann also Kreuz, Jesus, Blut, wie seid ihr denn drauf?
Ja.
Kannibalen, das ist ja ekelhaft. Und der Leib Christi, der das Blut das für euch vergossen. Also ich meine, wenn man das einmal umdreht, Religion ist total peinlich und totaler Eso-Quatsch, wenn man es jetzt ein bisschen böswillig sagen möchte.
Also ich glaube, dass wir Menschen so ein bisschen gewired sind auf Rituale, weil wir irgendwie immer alles gerne kontextualisieren. Und ich glaube nicht, dass Rituale zwingend ESO sind. Also ich meine, mit den Psychedelics und Drogen, also vor allem mit den Psychedelics, kommt man sehr schnell in so eine ESO-Welt, weil man ja auch in so eine unerklärbare Welt kommt und dann viele Erfahrungen auch so ein bisschen so einen mystischen Charakter hat und man dann quasi neue Welten betritt oder irgendwie so, weiß ich nicht, das Gefühl hat, mit Wesen oder Entitäten in Kontakt zu treten, die irgendwie außerweltlich sind und so. Und da kommt man natürlich in eine Sphäre, die sehr schnell ESO wird. Keine Frage.
Oder mindestens spirituell.
Mindestens spirituell, genau. Kann man noch lange drüber diskutieren, was der Unterschied zwischen ESO und spirituell ist und so. Aber ja, es kann leicht spooky werden. Und ich glaube, es gibt vor allem in der Psychedelics-Welt auch wirklich spooky Leute. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass es auch große Überschneidungsmengen mit Verschwörungsgläubigen gibt. Keine Frage, ja. Aber ich glaube, Rituale als solche sind jetzt nicht unbedingt was Schlechtes. Ich glaube, Menschen brauchen das irgendwie. Kontext und Gemeinschaft und bestimmte Handlungen, also bestimmte Abläufe, an denen man sich orientieren kann, die Sachen einen Anfang und ein Ende geben und so. Ich glaube, so sind wir alle.
Es ist ja auch ein bisschen so ein Faktor, der in der modernen Welt so ein bisschen rausfällt manchmal, habe ich so das Gefühl. Also das nun mal leider eben auch nicht wegzuleugnen ist, dass Menschen da oder zumindest sehr viele Menschen da auf jeden Fall einen Hang zu haben. Und ich komme ja aus einer relativ esoterisch mindestens angehauchten Familie.
Oha.
Also Mutter, Heilpraktikerin und sowas.
Okay, okay.
Homöopathie auch noch, also das ist das böse Teufelszeug und so weiter. Es gibt auf jeden Fall auch Gründe, wo ich das jetzt nicht unbedingt droppe. So, und ich selber habe jetzt den Vorteil, dass ich da nicht so Berührungsängste habe mit Esoterik und mir das gerne alles mal anhöre und dann aber auch relativ schnell sage, so finde ich jetzt nicht so. Oder anders werde ich halt dann immer, wenn ich merke, hier wird einfach gerade ein Business gemacht damit. Dann bin ich auch wirklich anti, wenn ich jetzt halt merke, irgendein Schamane erzählt mir irgendwas von wegen der Ayahuasca-Wurzel, die kann man aber auch mal im Wohnzimmer einfach mal so vor sich hin kauen oder sowas. Also spätestens dann werde ich auch sehr fuchsig, wenn ich halt merke, dass hier wird mir gerade hier irgend so ein alternatives Weltbild einfach nur als...
Es gibt keine Ayahuasca-Wurzel.
Ayahuasca ist das Getränk, ne? Brew,
genau. Und es sind zwei verschiedene Sachen drin. Also eine ist eine Wurzel und das andere ist eine Liane oder so. Sorry.
Völlig richtig. Ich war in Peru halt einmal auch reisen und da gibt es dann halt eben wirklich so Shaman-Shops in Cusco, wo du halt dann irgendwie so steht dann wirklich so ein Schild draußen, heute 16 Uhr Ayahuasca-Trip, noch zwei Plätze frei.
Ja.
Wo ich denke, oh Gott, ja, ich klar. Keinen Fuß reinsetzen.
Es ist ein Business, natürlich.
Zumal es auch auf jeden Fall halt kriminell ist. Also da wurde irgendjemand geschmiert, weil das ist eigentlich nicht...
Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das verboten ist in Peru.
Es ist es wird nicht strafverfolgt, wenn es so diesen rituellen, schamanischen Kontext hat, weil die Religion, selbst in USA ist Ayahuasca-Ritual erlaubt, weil die Religionsfreiheit höher steht als das Verbot von bewusstseinserweiternden Substanzen.
Ja.
Bloß ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht so gemeint ist, dass man halt einen Aushang macht und sagt, kommt vorbei, heute ist 14 Uhr.
Irgendwelche unwissenden Touris einfach mitnimmt. Nee, genau, also das meinte ich vorhin mit so, ne? Also man muss sich schon genau überlegen quasi, dass man schon auch irgendwie Regeln sich überlegt. Und ich will jetzt die Sache nicht überregulieren, aber eben immer mit dem Gedanken, wie verhindere ich, dass die Leute Schaden nehmen. So, ich finde, das sollte irgendwie das Kriterium für alles sein. Und da gehört vielleicht auch rein, eben, dass du nicht komplett unvorbereitet irgendwie so Walk-in in so eine Ayahuasca-Zeremonie machen kannst, weil, Jesus, was soll das denn bitte?
Wir kommen dann auch schon zum letzten Thema, nämlich du hast einen Selbstversuch gemacht.
Ja.
Und du hast den auch noch, öffentlich gemacht, nämlich Geo-Magazin, gab es einen Text von dir, wo du mit, ja, kann man schon sagen, mit fremden Menschen, die du in zwei Vorbereitungstagen auch erstmal kennengelernt hast, Pilze gefuttert hast, beziehungsweise nicht die Pilze an sich, sondern Gesetzeslücke wieder in dem Fall, wenn ich es mir richtig aufgeschrieben habe, die unteren Teile dieser Pilze, also das Pilzfleisch sozusagen, ist verboten, aber der unterste Rumpf ist nicht verboten, obwohl da genau derselbe Stoff drin ist.
Das ist wieder auch so eine Gesetzeslücke, genau, man nennt die Truffles, aber ich glaube, also das sind keine richtigen Trüffel sind ja eigene Pflanzen.
Schmecken
aber
auch nicht so, oder?
Schmecken so ein bisschen nach Nüssen irgendwie, interessanterweise. Aber der Pilz ist halt verboten und das, was der Pilz ist aber der Fruchtkörper über der Erde und was dann erlaubt ist, ist das sogenannte Myzel, also quasi das Wurzelgeflecht und das wird in Holland verkauft. Und das war für Geo, habe ich quasi ein legales Pilz-Retreat in Holland besucht. Das war sehr toll, ehrlich gesagt.
Das wäre direkt so die erste Frage, weil ich meine, du hast dich sehr nackig gemacht im Text. Du hast ja auch halt eben erzählt, dass du ja da auch halt eben hinfährst, um bestimmte Dinge dann über dich rauszukriegen. Du hast auch schon auch jetzt nicht nur gute Dinge erlebt im Leben, wie du im Text ja auch dann erzählst. Mhm. Wie schwer ist dir das gefallen, diesen Text überhaupt zu schreiben? Wie lange hast du da überlegt, dass du den machst oder nicht?
Also ich habe nicht so lange überlegt, ob ich das machen soll. Ich hatte, die hatten einfach jemand gesucht, der so einen Selbstversuch macht und das kam über Umwege zu mir, wo ich immer noch sehr dankbar bin und dann habe ich mich bei denen gemeldet.
Grüße an der Stelle an den Umweg, falls sie zuhören.
Ja, genau. Es war dann ganz interessant sozusagen, weil ich habe das dann auch schon mit der Redaktion besprochen gehabt und dann kam aber nochmal die Rechtsabteilung um die Ecke und war so, um Gottes Willen, wir können das auf gar keinen Fall machen, Versicherung, Katastrophe.
Really? Okay.
Ja, total. Und dann durfte ich aber auch freundlicherweise von der Redakteurin und dem zuständigen Verantwortlichen damals dann mit der Rechtsabteilung sprechen. Und dann stellte sich raus, dass es schon auch irgendwie um ein bisschen Wissensdefizit ging und ich konnte irgendwie darlegen, dass ich das für sicher halte und das irgendwie okay ist, wenn ich das mache. Und dann durfte ich fahren.
Steht ja dir darum Text nicht ganz günstig. Also über 2000 Euro. Du wurdest sozusagen
als Journalistin eingeladen.
Ja, genau. Aber ich habe zumindest so direkt so ein Bild im Kopf von gut verdienenden Menschen,
total,
die sich jetzt dort mal ein bisschen selbst finden wollen. Und mir regeln sich direkt schon so die Fußnägel so ein bisschen auf.
Ja, verständlicherweise. Also das ist so ein bisschen das Problem an diesen quasi Psychedelic Retreats, an diesen legalen Retreats. Die gibt es ja nicht nur in Holland, sondern auch in Costa Rica und auf Jamaika und überall dort, wo es halt irgendwie eine Grauzone gibt. Und
machen auch viel kaputt tatsächlich. Also gerade jetzt in Peru ist es dann immer ein Problem, wenn die Schamanen dann so untereinander abgeworben werden. Und Das gibt dann richtig Stress auch, ja.
Also kann man auch lange drüber diskutieren, ob das irgendwie eine coole Industrie ist oder nicht, aber es hat auf jeden Fall diesen Spa- und Wellness-Faktor, ne? Also es wird super hochpreisig aufgezogen und entsprechend können sich das natürlich auch nur bestimmte Leute leisten. Und dementsprechend so war das auch in Holland, ne? Es war ein ganz, ganz tolles, wunderschönes altes Bauernhaus und irgendwie wir hatten so unfassbar leckeres Essen morgens, mittags, abends und es war alles wahnsinnig schön gemacht und es war sehr viel sozusagen Leute, die uns betreut haben, die sich um uns gekümmert haben und das hat krass viel ausgemacht. Also es war irgendwie so ein Luxus-Retreat auf eine Art und an einem Tag nimmt man eben halt auch diese Pilze zusammen mit ganz toller Musik und die singen dann voll schön und die spielen so Instrumente und es war wirklich toll.
Es gibt ein Zitat, was einer der Tripsitterinnen noch, du fragst nach, was machen wir denn, also was machen sie denn, wenn es wirklich mal richtig schief geht? Mhm. Also wenn wirklich jemand in einer schlechten, negativen Phase drin ist, dass der erstmal nicht rauskommt und sie sagt, dann das Einzige, was hier hilft, ist Liebe.
Nee, pass auf, da muss ich sie in Schutz nehmen, weil da hat sie sich auch total aufgeregt über dieses Zitat und alle denken, ich bin so ein komischer Hippie und so. Also ich glaube, es ist halt sehr verkürzt, ne? Ich glaube, was sie machen und das ist ja das Interessante an diesen Psychedelics quasi, man weiß nicht ganz genau, wie es funktioniert, aber man ist irgendwie in der Lage und es klappt auch nicht bei allen Leuten, also es gab auch Leute, die gar nichts gemerkt haben irgendwie, aber man hat potenziell die Möglichkeit quasi an verschüttete Erfahrungen zu gelangen, an Erfahrungen, die so lange her sind, dass man sich eigentlich irgendwie jetzt so im normalen Wachbewusstsein nicht dran erinnert, die aber irgendwie vielleicht ein bedeutsames Ereignis auf irgendeine Art und Weise für die Entwicklungen waren und damit auch für die Probleme, die man vielleicht im Leben hat. Und ich habe noch sehr viel mit Stefana Bosser, das ist die Frau, die das sagt und die das Retreat auch geleitet hat, darüber geredet. Und ihr Ansatz ist halt, und insofern stimmt es schon, irgendwie man braucht einfach Liebe. Was sie halt versuchen, also unter dem Einfluss dieser Substanz wird man wieder Kind und ist sozusagen dieses verletzliche kleine Seelchen, das irgendwie Schmerz erfahren hat. Und was die Facilitatorinnen sozusagen versuchen, ist dann einen Raum zu schaffen, der so ganz liebevoll ist und wo sich ganz liebevoll diesen Verletzungen zugewandt wird. Also die gehen dann auch rum und wenn sie die Erlaubnis bekommen, die fragen natürlich um Erlaubnis und halten Leute im Arm und streichen dir über den Kopf oder legen dir irgendwie die Hand auf den Rücken, wenn du irgendwie total krass am Weinen bist oder so und sind sozusagen einmal quasi Witnesses dessen, was dir passiert, also sind Zeuginnen und Beobachterinnen deines Schmerzes, was auch schon total viel irgendwie auslösen kann und versuchen dir quasi in deinem Schmerz eine andere Erfahrung zu geben, weil oft ist es ja so, dass traumatische Erlebnisse bedeuten, dass man irgendwie mit irgendwas alleine war oder irgendwas total überfordernd war oder man ein Hilflosigkeitsgefühl hatte. Und wenn du das nochmal durchlebst in dieser psychedelischen Erfahrung und dann ist jemand da, der sich so ganz liebevoll um dich kümmert, dann ist die Theorie, dass man so ein bisschen was rewiren kann im Gehirn, also dass sich neue Synapsen im Gehirn bilden, die irgendwie abspeichern, okay, ich bin vielleicht doch nicht alleine und ich bin vielleicht doch nicht hilflos und ich bin vielleicht doch nicht irgendwie, ja.
Also dass das Kindheitstrauma so nachträglich ein bisschen aufbrechen.
Genau, ne? Dass man das so ein bisschen reparented. Ja. Sorry, ich sage hier gerade lauter englische Worte, aber ich glaube, das ist einfach so der Sprech in dieser Szene. Aber genau,
es war auch auf Englisch wahrscheinlich. Es war auch
auf Englisch, genau, ja. Genau, also ich glaube, darum geht's. Und insofern, das meint sie, glaube ich, mit der Liebe. Und ich habe sie ja eben gefragt, was passiert, wenn jemand tatsächlich ausflippt oder irgendwie eine Psychose hat oder so.
Horrortrip zum Beispiel, nicht so gern gesehenes Wort, weil es immer so impliziert, dass es halt dann nur schlecht ist.
Ja, es ist halt dann eine negative Erfahrung, genau. Und ich glaube, negative Erfahrungen können eben auch heilsam sein, wenn sie gut gehalten sind in diesem Kontext. Und das bedeutet eben, dass jemand da ist, der sich um dich kümmert. Und sie hat mir dann auch erzählt von Leuten, die irgendwie rausgestürmt sind und sich irgendwie in die Brennnesseln werfen wollten und so, ne? Und was sie dann macht, ist halt trotzdem total nah an der Person dran zu bleiben und irgendwie die trotzdem in Kontakt zu behalten und irgendwie trotzdem der das Gefühl zu geben, du bist nicht allein, wir sind da. Und sie sagt, ich kann es natürlich nicht nachprüfen, aber wahrscheinlich wird es so sein, sonst würde sie diese Zeremonien vermutlich auch nicht mehr machen. So weit will ich ihr da auf jeden Fall vertrauen. Damit sagt sie, schafft sie es, die Leute wieder runterzuholen und wieder ins Diesseits zu bringen sozusagen. Und ja, und die sind da auch viele da, also die macht das nicht alleine, sondern wir hatten 4 Facilitator für, ich weiß gar nicht, wie viele Leute, wir waren 15 oder 16 Leute. Also es ist eine ganz gute Rate irgendwie. Die haben uns halt auch einfach nicht, wir durften nicht alleine aufs Klo gehen, es hat uns immer jemand begleitet. So. Also es war sehr gut betreut, würde ich sagen.
Man kann es, glaube ich, zusammenfassen, dass bei dir die Extreme sehr heftig waren. Du hast, schreibst du ja auch, teilweise viel geweint und sehr viel gelacht.
Ich habe mich so tot gelacht, mein Gott.
Aber so in beide ja. Extreme auf
ja,
jeden
genau.
Fall.
Also ja, genau. Also ich hab Badewanne leer geheult irgendwie, hatte ich das Gefühl. Und ich habe mich aber auch so kaputt gelacht. Also es war alles, alles dabei.
Und jetzt, ich meine, das ist ja auch jetzt schon ein paar Monate her, glaube ich. Ne?
Das war letztes Jahr im Sommer, späten Sommer, glaube ich.
Ach so, okay, dann ist ja fast schon ein Jahr her. Was würdest du davon jetzt mitnehmen noch? Also was würdest du sagen, gerade im Longterm hat sich als eine gute Erfahrung für dich herausgestellt?
Also ich würde sagen, dass ich irgendwie mich leichter fühle. Also ich habe das Gefühl, sozusagen etwas angeguckt und bearbeitet zu haben und irgendwie auf eine Art befriedet zu haben, was mich vorher belastet hat. Ich wusste natürlich nicht, dass es genau das ist, irgendwie, was mich belastet. Aber jetzt im Nachhinein würde ich sagen, es ist irgendwie so ein bisschen so ein Stückchen Last von mir genommen. Also natürlich habe ich immer noch irgendwie Sorgen und Probleme im Leben, so wie alle Leute. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, irgendwie irgendjemand hat mir so einen Rucksack abgenommen.
Ich weiß halt noch, aus dieser Dokumentation, die habe ich auch schon, ist auch schon ein paar Jahre her, als ich die gesehen habe, wo eben dieses Modell aus der Schweiz auch vorgestellt wurde. Wo man eben auch im Modell versuchen, mit wirklich schwer depressiven Menschen arbeiten. Also Depression hat ja dann verschiedene Stufen und ich rede jetzt wirklich so von den PatientInnen, die dann so 10, 15 Jahre schon in depressiven Phase feststecken, wo klar ist,
Horror.
absoluter Horror. So, die Menschen haben, oder das ist ja mit der schlimmste Zustand der Depression, dass du einfach gar nichts mehr spürst. Also halt einfach noch nicht mal mehr die Trauer wirklich spürst, aber eben auch halt keinerlei Freude mehr.
Ja.
Und das wird auf einmal mit einem Schlag aufgelöst. Die kriegen auch, glaube ich, echt eine hohe Dosierung dann dort. Also so 800 Mikrogramm teilweise. Also oh, richtig, das ballert, das geht dann auch 6, 7, 8 Stunden. Also die sitzen halt dann da wirklich, wirklich eher.
Ja.
Also ich glaube, der harte Trip, genau, geht so 6 bis 8 Stunden und dann natürlich immer noch Abklingphase und so. Und auf gar keinen Fall auch irgendwie danach in irgendein Auto steigen oder sowas. Also absolut ein No-Go. Und der eine Therapeut erzählt halt dann, dass er jetzt halt in so einer LSD-Sitzung halt Fortschritte macht mit dem Patienten, die er halt sonst in einem halben Jahr nicht machen würde. Und insbesondere negative Erfahrungen während eines Trips drehen sich dann ins Positive. Weil man halt dann sagen kann, weißt du noch, diese eine Scheißphase in deinem Trip, ey, du bist da selbstständig wieder rausgekommen, ist doch geil.
Ja.
Und das wiederum gibt dann so viel Auftrieb, dass halt eben dann auch andere Dinge möglich sind.
Total. Ich will nur ganz kurz zwei Sachen sozusagen anfügen, die mir an dieser Stelle wichtig sind. Ich glaube quasi, es ist nicht der Trip alleine, sondern es ist immer auch die Begleitung, die man hat. Also, dass man sozusagen den Trip vorbereitet und dann danach auch Integrationsgespräche hat. Also, dass man das Erlebte quasi mit dem Therapeuten bespricht und versucht zu gucken, wie man das dann integrieren kann ins Leben. Ich glaube, das ist total wichtig. Und ich glaube, was auch wichtig ist zu sagen, es wirkt nicht bei allen Leuten. Also,
es gab einen bei euch in der Gruppe, der lieber nichts gespürt hat davon, ne?
Ja, anderthalb würde ich sagen. Irgendwie der eine hat schon was gespürt, aber es war nicht groß aufregend und die andere Person hat einfach gar nichts gespürt. Und das siehst du auch in den Studien. Also die großen Zahlen, das irgendwie große Effektzahlen sieht man vor allem halt in sehr kleinen Studien. Und sehr kleine Studien meint dann so 20 Leute. Und ich meine, wie aussagekräftig sind 20 Leute? So, dann machst du halt eine Studie über Peter, Paul und Lucy oder so. Und genau, Peter
Zumindest
Paul.
Einer schon mal da.
Und
20 ist wirklich sehr dünn. Da kann man nichts von ableiten.
Eigentlich. Nee, genau, eigentlich nicht. Und also ich meine, du kannst ableiten, dass es bei manchen Leuten wirkt, aber du kannst nichts über die Allgemeinheit aussagen. Und umso größer die Studienzahlen werden, umso kleiner werden auch die Effektstärken. So, ne? Und dann kommt auch noch dazu, dass in so kleinen Studien sind die Leute natürlich krass gut gecastet. Also zum einen, um irgendwie Risiken auszuschließen, zum anderen aber auch darauf hin, wie gut sie in die Studie passen.
Ja, und wie Bock sie auch darauf haben, ne?
Also genau.
Die gehen ja auch dann mit einer entsprechenden Erwartung da rein. Und
total.
Dann wird es natürlich auch gut, hoffentlich natürlich.
Genau. Und sobald du das aber irgendwie quasi auf die große und breite Bevölkerung ausrollst, wird es nicht mehr so sein, dass es bei allen irgendwie so krasse Effekte hat einfach. Mhm. Also das, finde ich, muss man immer dazu sagen, weil ich will nicht dazu beitragen, dass Leute denken, wow, Wundermittel. Und sich das, also ja. Und
naja, dann, so ein bisschen zusammengefasst könnte man ja sagen, wenn es schlecht begleitet ist, kann es auch schaden. Und deutlich schaden.
Genau, das glaube ich auch. Also es gibt eben Underground auf jeden Fall auch sehr zwielichtige Leute, nicht alle. Definitiv. Es gibt Leute, die das gut machen, aber es gibt auch Leute, die echt irgendwie auf irgendwelchen komischen Ego-Trips hängen geblieben sind und sich nicht cool verhalten in solchen Zeremonien und in so vulnerablen Zuständen. Dann, wenn sich dann noch jemand übergriffig verhält oder seine Macht missbraucht oder anderweitig irgendwie uncool ist, ich glaube, einen nur anschreit oder so, da kann man auf jeden Fall einen Schaden davon tragen. Und ich glaube, man kann auch einen Schaden davon tragen, wenn man das im falschen Setting macht. Mhm. Also, weil man dann halt irgendwie eben diese Integration nicht hinbekommt. Also man dann irgendwie in so einem schlechten Gefühl hängen bleibt oder so und irgendwie nicht weiß, was man damit anstellen soll und dann eigentlich Hilfe braucht, therapeutische Hilfe, um da wieder rauszukommen.
Hm. Tatsächlich auch schon häufiger mal gehört, dass das bei Ayahuasca-Trips dann auch häufiger halt dann passiert, dass Leute das mal in Südamerika ausprobieren, dann halt zurückkommen und merken, irgendwas ist anders, irgendwie fühlt es sich nicht mehr schön und dann halt das erstmal therapeutisch lange aufdröseln müssen, was da genau mit ihnen passiert ist. Also so ein bisschen war ich als Abschluss dieses Blogs, würdest du es nochmal machen?
Diese Pilz-Session? Ja, also jetzt nicht unbedingt sofort, aber ich finde, das ist nichts, was man so jeden Tag machen will, weil es ist auch irre anstrengend. Also ich meine, alleine irgendwie mehrere Stunden zu heulen ist irre anstrengend.
Zumindest bei LSD geht es auch tatsächlich einfach nicht, weil die Toleranz dann so schnell hoch ist, dass man schon am zweiten Tag, glaube ich, wenn man es hintereinander machen würde, fast nichts
direkt mehr hintereinander, merkt. Ja, genau. Nee, aber also ich meine, das lässt dann wieder nach.
Ja, ja.
Nee, genau.
Ja.
Also, aber prinzipiell, klar. Ja.
Nun ist es ja, wir haben es so einleitend oder du hast es einleitend gesagt, dass das natürlich immer mit Stigmata verbunden ist. Jetzt hast du es nun halt eben ja nun öffentlich gemacht im Sinne von auch einer Reportage, jetzt nur noch hier im Podcast. Auch ich schließe mich da auch gerne an, auch ich habe tatsächlich allerdings, wenn dann wahrscheinlich in illegalen Kontexten. Ja, das ist jetzt hier Ende des Podcasts. Also wer das noch hört, der ist dann wirklich so Fan, das können die ruhig mitkriegen. Also auch ich habe schon diese Erfahrung gemacht, muss sagen.
Welche jetzt genau?
Also Ayahuasca auch tatsächlich in Südamerika in einem guten Setting, in einem betreuten Setting. Psilocybin noch nicht tatsächlich. Klingt aber auf jeden Fall sehr interessant.
Ayahuasca ist stärker, würde ich sagen, als Psilocybin.
Ja, ich hab nicht so viel davon gemerkt tatsächlich in meinem Fall. Also ich bin aber auch echt ein sehr krasser Kontrollmensch. Also bis ich wirklich in einer Drogenerfahrung mich wirklich verliere und nicht mehr der, also das ist sozusagen immer ein so dauerwährender Kampf dann immer in mir. Aber ich, also was ich tatsächlich dann doch davon mitnehme, ist zu sagen, es ist wirklich nicht für jeden etwas. Also nee, wirklich
das glaube
nicht.
Ich auch.
Und ich glaube auch, dass ich hin und wieder da Menschen echt auch, ich würde ja schon auch überschätzen oder sich selber vielleicht falsch einschätzen und da Erfahrung dann halt auch mitnehmen, die nicht unbedingt zielführend sind. Also erst recht, wenn es halt an so eine, ich muss mich jetzt mal selbst finden und die Erkenntnis ist, ich muss einfach nur noch meinen Willen überall durchsetzen. Und auch das habe ich schon erlebt. Oh dass Gott. Leute das halt so ein bisschen als Erfahrung mitnehmen nach dem Motto, ich bin super toll.
Ja.
Was natürlich eine schöne Lehre ist, aber nicht zwangsläufig immer dann sonderlich zielführend ist.
Nee, das stimmt. Also es gibt auf jeden Fall das Phänomen, dass irgendwie solche Psychedelic-Erfahrungen auch ordentlich das Ego aufblasen. Und das ist wieder dann, da hast du den Zirkelschluss zu den Leuten, die irgendwie Zeremonien anbieten und keine coolen Zeremonien anbieten. Die haben dann plötzlich irgendeinen komischen, die halten sich dann plötzlich irgendwie durch die Substanzen für Gott und irgendwie denken, nur weil sie anwesend sind, ist schon alles super und irgendwie kriegen dann so einen komischen Guru kalt, hau und so. Also klar, das ist auf jeden Fall eine Gefahr.
Letzte Frage. Roger Willemsen, passionierter Kiffer, immer gewesen.
Okay.
Ist ja leider schon vor vielen Jahren schon gestorben. Ja. Absolutes, also großer Fan auch der Literatur. Roger Willemsen wollte immer mal eine Sendung machen, wo er gemeinsam mit dem Gast kifft. Mhm. Also wirklich als Teil der Sendung und auch wirklich, um sozusagen dem Zuschauer aufzuzeigen, was macht diese Droge mit mir, wie sozusagen verändern sich jetzt unsere Gedanken. Ist das denn jetzt in der Gesetzeslage, die ja nun zumindest geplant ist, möglich?
Ja.
Diesen Traum von Roger Willemsen endlich mal umzusetzen.
Ja, also dazu möchte ich auch sagen, ich glaube, es gibt dieses Format von Hengame Yagobifara auf eine Tüte mit...
Ah, und die kiffen da?
Ich glaube schon. Und dann gibt es ja schon seit langen, langen Jahren Helmut Höge in der Taz, da gab es auch das Format auf einen Joint mit Helmut Höge. Aber wenn du willst, dass es legal ist, das ist möglich. Ich glaube, du darfst, also wenn ich es richtig erinnere, du darfst überall kiffen, außer in der Nähe von, also außer in Cannabis-Clubs, wenn es nach Lauterbach geht, was total
weil wir auch nicht in der Kneipe trinken. Ist.
Genau. Und nicht in der Nähe von Schulen und Kindergärten und anderen Jugendeinrichtungen. Und nicht in der Fußgängerzone vor 20 Uhr.
Dann wird Cannabis tödlich, wie wir wissen. Soweit es dunkel ist.
Vielleicht wird man dann so faul zum Shopping oder so.
Das ist ein bisschen das Problem, dass ich wirklich direkt, also 10 Meter hinter dir ist eine Kita. Dann dürfte ich jetzt hier wahrscheinlich...
Achso, aber in deiner Privatwohnung darfst du natürlich machen, was du willst.
Dann habe ich ja Glück.
Ja.
Perfekt. Na, dann wissen wir doch schon mal. Also erstens weiß ich jetzt, dass meine Wohnung absolut podcast-tauglich ist.
Yes.
Und dementsprechend wäre das doch vielleicht mal ein Vorschlag oder eine Idee, genau diesen Vorschlag von Roger Willemsen endlich mal umzusetzen.
Er würde sich freuen.
Ich denke auch. Marlene, ich danke dir ganz herzlich. Es hat Spaß gemacht.
Ich danke dir. Es war sehr schön.
Bis dann. Ciao.
Ciao.